Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 10. Mai 2009. Das Thema der Predigt lautet Risikobereite Mission. Es spricht Pastor in Rente Rainer Dauner.
Liebe Brüder und Schwestern, zuerst ein herzliches Grüß Gott. So sagt man wenigstens in Baden-Württemberg, wo ich herkomme. Sie haben gehört, dass ich hinter meiner Berufsbezeichnung Pastor noch ein IR stehen habe. Man kann das ja ganz verschieden deuten. Ich deute es gerne zum Beispiel im Rundlauf. Denn Gott hat mir die Gesundheit geschenkt bis heutigen Tag, auf den heutigen Tag. Darum darf ich fast jeden Sonntag auf einer Kanzel stehen, so im Kreis Tübingen-Reutlingen. Und zum anderen darf ich noch in einem Gremium sein, das Sie kurz gehört haben, World Evangelism, das für mich ein großes, bereicherndes Lebensgeschenk ist, seit über 20 Jahren. Wer unsere Kirche nicht gut kennt, der müsste in einem solchen Gremium mal dabei sein. Wir sind 16 Personen, fast nur Bischöfe und Kirchenpräsidenten aus der ganzen Welt, zum Thema Evangelisation, und das ist eine wahre Freude. Wenn man dann die Berichte hört, zum Beispiel aus Brasilien, wie dort die Gemeinde, die Kirche am Wachsen ist. Ich durfte dort in Rio mal predigen, in einer Gemeinde, abends 400 Leute. Die Leute standen im Flur, sie hatten keinen Platz mehr zum Sitzen und sie harrten geduldig 2 Stunden aus. Das war eine Riesenfreude, wenn man das miterlebt, mit welch einer Begeisterung da die Menschen wirklich bereit sind, für Christus alles zu geben. Ja, nun zum Thema risikobereite Mission. Ich möchte zunächst mal ganz kurz diese 2 Begriffe erklären. Unter Mission verstehen wir den Dienst der Gemeinde, der sich nach außen richtet. Wir werden durch das Evangelium daran erinnert, dass Gott alle Menschen liebt. Also nicht nur diejenigen, die sich zur Gemeinde Jesu halten. Und so haben wir den Auftrag Jesu, geht hin, wohlgemerkt. Es heißt nicht, ladet ein, interessanterweise. Jesus sagt, geht hin und machet zu Jüngern alle. Wirklich alle? Und dazu kommt, fast auf jeder Seite der Bibel begegnen wir Menschen, die Gott dienen, indem sie anderen dienen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus hat ja in seinen Gleichnissen immer wieder die Liebe Gottes zu den Armen, den Kranken und Ausgegrenzten betont. Durch jede barmherzige Tat kommen die Menschen in Berührung mit Jesus Christus. Denn Jesus sagt, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Wir haben es gehört in der Schriftlesung, bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen, bin nackt gewesen, habt mich gekleidet, krank gewesen und ihr habt mich besucht und gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Mit dem Wort risikobereite Mission ist gemeint, dass wir diese genannten Ziele nicht erreichen können, wenn wir im Sessel sitzen bleiben, sondern bereit sind, auf Bequemlichkeiten zu verzichten. Ein Risiko eingehen meint, dass wir nicht im Voraus wissen, was bei unserem Einsatz sichtbar herauskommt. Ja, eventuell mit Widerstand und auch Unannehmlichkeiten rechnen müssen. Ich habe ein Beispiel im Neuen Testament gefunden, an dem man das Thema risikobereite Mission sehr schön darstellen kann. Die Geschichte aus Apostelgeschichte 8, die wir eben in der Schriftlesung gehört haben, nämlich von diesem Philippus und diesem Finanzminister aus Äthiopien. Ich gehe nun heute Morgen einfach einmal davon aus, dass wir alle offen sind für eine risikobereite Mission. Dann wäre wohl die nächste Frage, welche Voraussetzungen müssen wir erfüllen, dass Gott uns Frucht, Erfolg geben kann? Ich habe 3 Punkte. Erstens, Wir müssen erfüllt sein von Gottes Liebe. Wie kommt Gottes Liebe in unser Leben? Indem wir dem Auferstandenen Jesus Christus begegnen. Dem, der für uns aus Liebe am Kreuz von Golgatha gestorben ist, uns unsere Schuld vergeben hat und damit den Weg freigelegt hat, dass wir in Verbindung treten können mit dem allmächtigen Gott. Und dann werden wir, ich nehme an, jeden Tag neu, überwältigt von dieser Liebe Gottes zu uns und zugleich auch erfüllt von seiner Liebe. Wir wissen, Gott liebt jeden Menschen. Und darum werden wir getrieben, nach Wegen zu suchen, wie wir diese Liebe transportieren können. Paulus treibt diese Liebe so weit, dass er sich auf die Ebene eines jeden Menschen herabbegibt. Er solidarisiert sich mit ihnen. Er ist für den Juden wie ein Jude geworden, für die Griechen wie ein Grieche. Er schreibt in 1. Korinther 9, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Allein dieser kurze Satz wäre es wert, eine ganze Predigt zu halten. Was heißt das? Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Wenn ich in dieser Predigt nun heute Morgen einige Beispiele von mir erzähle, dann nicht darum, um mich damit groß machen zu wollen, sondern ich will einfach verhindern, dass Sie nachher zu mir sagen, naja, du kannst uns gut Anweisungen geben, aber lebst du das eigentlich selbst? Vor meinem Theologiestudium besuchte ich mit unserem Gemeindechor aus Karlsruhe das Zuchthaus in Bruchsal, um dort einen Gottesdienst zu gestalten. Nach dem Gottesdienst fragte der Anstaltsgeistliche, wer von euch ist bereit, sich mit einem Gefangenen zu schreiben, also Briefkontakt anzufangen? Wir haben zum Beispiel einen, der als Waise, Vollwaise aufgewachsen ist, keinen Angehörigen hat und seit 10 Jahren hier im Zuchthaus sitzt. Habe mich dann als Einziger damals gemeldet, hat mich dann sofort anschließend zu diesem Arno in seine Zelle geführt. Und als er mich vorstellte, sagte dieser Arno zu mir im Ton großer Verwunderung, Sie wollen mit mir in Zukunft schreiben? Einfach so? Nach einiger Zeit, als ich dann im theologischen Seminar studierte, bekam ich einen Brief von ihm, in dem schrieb er, wenn du für mich ein Zimmer besorgst und Arbeit, dann werde ich 3 Monate früher entlassen. Also suchte ich ihm nach Arbeit und ein Maler in unserer Gemeinde in Reutlingen war bereit, dieses große Risiko einzugehen und ihn aufzunehmen. Nun noch ein Zimmer. Im theologischen Seminar, wo ich war, waren etliche Zimmer leer. Dann ging ich zum Direktor und habe gesagt, können wir nicht den Arno hier aufnehmen? Direkt neben meinem Zimmer ist ein Zimmer frei. Seine Antwort war, naja, kommen Sie zunächst mal zu mir zum Tee. Und dann haben wir längst lange Zeit darüber gesprochen. Und zum Schluss sagte er, wenn Ihre Kommilitonen mit einverstanden sind, dann können Sie ihn einladen. Sie waren mit einverstanden und so kam der Arno und wie er immer sagte, ein Knastologe unter Theologen. Und er hat uns sehr genau beobachtet. Und jeden Morgen, wenn wir uns da in diesem großen Waschsaal getroffen haben, so war das noch zu meiner Zeit, gab es keine Einzelwaschbecken im Zimmer, da hat er gesagt hinterher, warum seid ihr so fröhlich? Was ist das für ein Grund? Er hatte so etwas noch überhaupt nicht gekannt. Und so bekam ich mit ihm ein großes Vertrauensverhältnis durch viele seelsorgerliche Gespräche. Ein anderes Beispiel. Eine Frau, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, später dann auch ihr Mann und ihre Tochter, sie sagte einmal, uns hat nur die Liebe einer Familie aus der Gemeinde geholfen. Ihre Freundlichkeit und Fürsorge waren überzeugend. Alles andere ist eigentlich von alleine gekommen. Zitat Ende. Es ist meine Lebenserfahrung. Unsere Mitmenschen spüren unsere Liebe zu ihnen und diese Liebe öffnet Türen. Als wir als Familie in Stuttgart umgezogen sind, in Stuttgart zweimal umgezogen im Laufe meines Lebens, hatten wir einen Nachbarn, der uns von Anfang an, ein junger Mann, nicht gegrüßt hat. Nicht darum, weil wir ihm etwas zuleide getan haben, sondern wie das eben in der Großstadt ist, was geht mich mein Nachbar an? Aber ich habe darunter gelitten und einfach damit begonnen, jeden Tag für ihn zu beten in meiner Andacht. Eines Tages sehe ich, wie seine Freundin aus der Wohnung kommt mit einem schönen Hochzeitskleid. Und ich sage zu meiner Frau, ach du, das wäre eine Chance für uns. Kauf ein wunderbares Hochzeitsgeschenk und ich bringe es Ihnen. 2 Tage später stand ich vor der Haustüre, läutete, habe ein wunderbares, schön eingepacktes Geschenk auf meiner Hand. Der Mann kommt an die Tür und ich sage ihm, möchte Ihnen ein Geschenk bringen. Ich habe gesehen, Sie hatten Hochzeit. Zuerst ganz große Augen. Ich merkte, wie es innerlich in ihm arbeitete. Wie kommt er dazu, mein Nachbar etwas zu schenken? Aber die nächste Reaktion war, kommen Sie doch rein. Und so saß ich in seinem Wohnzimmer. Wir hatten ein langes, intensives Gespräch von über einer Stunde. Und von diesem Moment an waren wir Freunde. Ein Merksatz möchte ich euch mitgeben, der lautet, kleine Geschenke öffnen Türen. Kleine Geschenke öffnen Türen. Warum? Weil es in unserer Zeit und Welt völlig anders zugeht. Wer eine Leistung will, muss eine Leistung bringen. Wenn ich zum Bäcker gehe, muss ich Geld hinlegen, sonst bekomme ich die Brötchen nicht. Und wenn wir etwas schenken, dann bricht die Frage auf, warum schenkst du? Und wenn diese Menschen dann merken, es ist nur Liebe, wir wollen nur Freude bereiten dadurch, dann tun sich Türen auf. Die zweite Voraussetzung, bereit sein zum Hören auf Gott und Gehorchen. Bereit sein zum Hören auf Gott und Gehorchen. In dem Bericht von Philippus hören wir in Vers 26, aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh. Und er stand auf und ging. Gott redet also ganz konkret mit Philippus, ja mit seinen Jüngern bis auf den heutigen Tag. Ich hoffe, es ist auch Ihre Erfahrung. Eine Voraussetzung, wir müssen ihm den Raum dafür bieten. Wie kommt es dazu? Philippus hat ganz normal seine tägliche Andacht gehalten. Er hat gewusst, nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Er hat gewusst, wenn der Mensch hört, dann redet Gott. Und wenn der Mensch gehorcht, dann handelt Gott. Finden wir heute in unserer schnelllebigen und hektischen Zeit noch die innere und äußere Stille und Ruhe? Eine ganz entscheidende Frage. Da sitze ich im Intercity, also im Zug. Ein junger Bundeswehrsoldat steigt ein, nimmt neben mir Platz. Kaum sitzt er, holt er seinen Walkman raus, also seinen Kopfhörer, und hört Musik. Und weil ich neben ihm sitze, darf ich natürlich ungefragt mithören. Nach 3 Stunden dann endlich muss er aussteigen, nimmt seinen Walkman ab. Ich kann ihn nur noch anlachen und sagen, hören Sie mal, ich bewundere Sie, dass Sie das durchgehalten haben, 3 Stunden ununterbrochen. Oder ich fahre im Winter in der Schweiz mit den Skiern einen herrlichen Berghang im Wald hinunter. Plötzlich höre ich Musik, bleibe stehen. Dann fährt eine Frau an mir vorbei mit einem Rucksack auf dem Rücken, aus dem klingt Musik aus dem Radio. Es ist also für viele Menschen heute ein Problem, mal äußerlich zur Ruhe zu kommen. Die zweite Frage, wenn wir zu unserer Andacht die Stille suchen, schweifen dann unsere Gedanken nicht ab? Können wir uns noch konzentrieren? Eine große Hilfe ist, wenn wir Papier und Bleistift dabei haben und uns immer das aufschreiben, was uns im Moment durch den Kopf geht. Manchmal sind es ja ganz banale Dinge wie heute nicht vergessen, auf die Post zu gehen oder sowas. Niederschreiben, dass man den Kopf frei hat. Aber genauso wichtig ist es, aufzuschreiben, was Gott uns sagt in diesen stillen Minuten. Zum Beispiel, ruf heute diesen oder jenen an. Oder mach heute Abend einen Besuch zu jenem. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wenn ich das niederschreibe und tagsüber erfülle und abends Rückblick halte, was daraus geworden ist. Ich stelle immer wieder fest, dass für viele Christen das Gebet nur ein Monolog ist. Das Gebet will ein Dialog sein. Gott möchte uns antworten auf das, was wir ihm vorbringen. Und viele Christen, die beten, dann sagen sie Amen und dann gehen sie weg und geben Gott überhaupt keine Chance, darauf zu reagieren. Versuchen Sie es mal, etwas mehr Zeit einzuräumen und Gott reden zu lassen, was er Ihnen auf Ihr Gebet antwortet. Wenigstens ein kleines Beispiel. Ich bekomme die innere Anregung, einen Mann zu besuchen. Als ich vor seiner Glastüre stehe, da schreit er mich an. Wer hat sie geschickt? Und noch einmal, wer hat sie geschickt? Kein Mensch hat mich geschickt. Warum fragen Sie? Er bittet mich in die Wohnung und dann zeigt er mir einen Strick und sagt, wären Sie 10 Minuten später gekommen, Sie hätten mich hier hängend vorgefunden. Er hatte vorgehabt, Selbstmord zu machen. Philippus hält also seine Andacht und bekommt von Gott die innere Weisung, geh auf die Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Ich bin mir dessen gewiss, dass bei diesem Philippus dann plötzlich auch seine logischen Gedanken eingesetzt haben. Und die logischen Gedanken haben ihm gesagt, du wirst doch nicht mitten in einer Evangelisationsarbeit eine Wüstenstraße gehen und dann noch um die Mittagszeit, wo doch kein Mensch unterwegs sein wird. Denn ich bin gewiss, dass er in dem Moment noch nicht gewusst hat, was ihn da erwartet. Aber es heißt hier so ganz selbstverständlich, und er stand auf und ging. Mit anderen Worten, Philippus ist Gott einfach gehorsam, auch wenn seine logischen Gedanken dagegen gesprochen haben. Sind wir dazu noch fähig? Gott will uns Aufträge geben zur Mission. Sind wir Gott gehorsam? Diese Frage ist für uns als Einzelne wichtig und genauso natürlich für uns als Gemeinde. Haben wir zum Beispiel Gebetskreise, wo wir uns die Aufträge zur Gottesmission zeigen lassen? Was legt uns Gott vor die Tür, auch als Gemeinde, wo wir zugreifen sollen? Die dritte Voraussetzung, bereit sein zu Opfer und Hingabe. Bereit sein zu Opfer und Hingabe. Darf ich Sie fragen, welche Prioritäten Sie haben in Ihrem Leben? Sind es Ihre Hobbys in der Freizeit? Oder Aufträge der Mission von Gott? Sind Sie überhaupt zu Opfern bereit? Vertrauen wir doch den Zusagen Gottes. Trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles, was ihr braucht, zufallen. Wer Gott an die erste Stelle stellt, wird erleben, dass Gott für das andere sorgt, was wir nötig haben. Das ist meine Lebenserfahrung, obwohl ich immer wieder, wenn ich den Satz lese, denke, das klingt eigentlich wie ein Märchen. Aber so ist es. Man kann das nur nachvollziehen, wenn man danach lebt. Philippus macht sich auf den Weg und da sieht er einen Wagen, auf dem saß der Finanzminister aus Äthiopien. Er kommt aus einem Gottesdienst der Juden aus Jerusalem und liest aus dieser gekauften Schriftrolle des Propheten Jesaja. Philippus hört, was er laut liest. Und man höre und staune. Philippus nimmt das Risiko auf sich, diesen vornehmen Mann anzusprechen. Er fällt also quasi mit der Tür ins Haus, so würden wir, wie wir heute sagen, zu seinem Handeln. Verstehst du auch, was du liest? So fragt er. Und dieser reagiert positiv, indem er sagt, wie kann ich? Steig auf, erkläre mir diese Worte. Kennen wir eine Scheu vor Menschen, über Jesus, über Gott, über unseren Glauben zu reden? Oder einfach über unsere Erfahrungen, die wir mit ihm gemacht haben? Seit vielen Jahren habe ich die Angewohnheit, jede und jeden, der an der Straße steht und per Anhalter mitfahren will, auch mitzunehmen. Ob Mann oder Frau, ob bei Tag oder bei Nacht. Und immer habe ich das Ziel, mit diesem Menschen dann auch in ein Gespräch zu kommen über Gott, über den Glauben. Ebenso auch im Zug oder im Flugzeug, je nachdem. Ich möchte Ihnen heute Morgen einfach Mut machen. Noch nie in den vielen, vielen Jahren, die ich das nun pflege, habe ich einen Menschen erlebt, der mir gesagt hat, hören Sie mal auf mit dem Thema, interessiert mich nicht. Habe ich noch nie erlebt. Sondern ich merke, was Paulus sagt, dass in jedem Menschen diese Gottesahnung angelegt ist. Und dass, wo immer wir dieses Thema ansprechen, eine innere Seite in Schwingen kommt, bis hin zu einer Frau im Zug, die ich mal erlebt habe, die dann plötzlich mit der Hand auf ihren Schenkel geschlagen hat und gesagt, ich habe doch immer Glück, dass ich mit so jemand zusammentreffe und meine Fragen loswerden kann. Ein Beispiel, als ich einen jungen Mann mitgenommen habe, circa 22, in meinem Auto. Es war abends um 22 Uhr, er aussteigen musste. Dann fragte er mich, haben Sie noch etwas Zeit für mich? Darf ich Sie noch einladen zu einer Tasse Tee in mein Zimmer? Bin mitgegangen und dann war es eine sehr intensive Diskussion, ein Gespräch, bis lange nach Mitternacht. Um Mitternacht rief seine Freundin an und hat gesagt, ich habe jetzt keine Zeit, was viel Wichtigeres zu tun. Oder an Weihnachten besuchte ich einen Staatssekretär unserer Landesregierung in seinem Wohnhaus und brachte ihm ein Geschenk. Und darüber hat er sich so gefreut, dass er mich 2,5 Stunden in seinem Wohnzimmer festgehalten hat und ein sehr intensives Gespräch mit mir hatte. Zuerst habe ich gedacht, wie werde ich da wohl ankommen? Und dann war das genau das Gegenteil. Natürlich haben wir nicht alle dieselben Gaben und müssen Gott im Gebet schon fragen, wo und wie kann ich meine Gaben einsetzen zur risikobereiten Mission. Aber ich möchte dazu sagen, manchmal sagen wir zu rasch, dies entspricht nicht meinen Gaben, weil es uns zu unangenehm ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, je öfter ich bereit war, über Gott und sein Verhältnis zu uns Menschen zu sprechen, je leichter ist es mir gefallen. Man kann auch da dazulernen. Ich habe nun etliche Beispiele aus der persönlichen Ebene berichtet, möchte noch einige Anregungen für die Gesamtgemeinde geben. Zum Beispiel, wie man in Kontakt kommen kann, auch hier mit der Nachbarschaft, mit einer Kinderbetreuung. Kinderbetreuung an einem Nachmittag, einfach, dass die Eltern frei haben, einkaufen können. Auch das wird oft gerne angenommen. Oder in Stuttgart in meiner Gemeinde habe ich erlebt, dass ein städtisches Männerwohnheim eingerichtet werden sollte. Und da haben sich die Nachbarn zusammengetan mit einer Petition und alle unterschrieben, wir möchten euch nicht. Haben wir als Gemeinde gesagt, da müssen wir was dagegen tun. Wir haben dann einen Artikel geschrieben und haben diese Männer herzlich willkommen geheißen und ihnen gleich auch angeboten, dass wir als Hauskreis unserer Gemeinde die Betreuung dieses Männerwohnheimes übernehmen werden. Bis auf den heutigen Tag läuft es noch und auch die Stadt Stuttgart war sehr erstaunt und ist bis heute dankbar, dass unsere Gemeinde das tut. Wir haben dann später für diese alleinstehenden Männer Kochkurse und Nähkurse angeboten. Das haben sie auch gerne angenommen, aber wir haben natürlich manches Hochinteressante dabei erfahren. Circa 300 methodistische Gemeinden in den USA pflegen zum Beispiel mit 170 Gemeinden in Mosambik Partnerschaften. Das heißt, sie spenden Geld dorthin für Brunnenbau, Stipendien für Theologiestudenten. Einige reisen dann zu einem Arbeitseinsatz in dieses Land. Oder etliche dieser Gemeinden haben Partnerschaften mit unseren Gemeinden in Osteuropa. Sie spenden monatlich und tauschen dann auch Gebetsanliegen aus. Unsere brasilianische Kirche hat ein Evangemet sich angeschafft. Ein Wort, das zusammengesetzt ist aus Evangelisation und Medizin. Und zwar darum, sie haben einen großen Kastenwagen sich bauen lassen und haben eine Zahnarztpraxis da eingerichtet, weil ein Gemeindeglied Zahnarzt war. Und nun fahren sie mit diesem Kastenwagen in die Favelas zu diesen armen Menschen und sie bekommen eine kostenlose Behandlung. Und an jedem Abend ladet dieser Dentist dann ein, dieser Zahnarzt, zu einer Evangelisationsveranstaltung, auch in diesem Kastenwagen und drumherum. Und er sagt, es ist enorm, was wir da an Bekehrungen erleben, weil die Menschen sich geöffnet haben durch diesen praktischen Einsatz. Sie haben die Liebe gemerkt, sie mussten nichts bezahlen und waren dann auch bereit, Evangelium aufzunehmen. Nicht immer haben wir mit unserer Mission so raschen Erfolg wie Philippus in unserem Bericht. Nach seinem ersten Gespräch mit diesem Finanzminister aus Äthiopien lädt dieser Jesus in sein Leben ein und sagt, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und nachdem Philippus ihn getauft hat, heißt es von diesem Finanzminister, er zog aber seine Straße fröhlich weiter. Was hat die Veränderung in ihm bewirkt? Ist die Wüstenstraße plötzlich wimmer geworden durch eine Asphaltstraße? Oder ist sein Pferdewagen plötzlich ausgetauscht worden durch einen Mercedes? Ich möchte damit einfach sagen, die äußeren Verhältnisse sind alle dieselben geblieben. Was sich verändert hat, das war, er ist in Gemeinschaft mit Gott, in Gemeinschaft mit Jesus Christus gekommen. Und das war der Grund seiner Freude. Wenn wir heute die Kopten, also die Christen in Äthiopien und Ägypten fragen, wie hat es denn eigentlich angefangen bei euch? Dann weisen sie immer noch auf diesen Philippus und auf diesen Finanzminister zurück. Und ich habe vor kurzem gelesen, dass circa 3000 Missionare heute auf der ganzen Welt tätig sind, die von Äthiopien und Ägypten ausgesandt worden sind. Überlegen wir, wie hat das alles angefangen? Indem ein Mensch, dieser Philippus, auf Gott hörte und gehorsam war. Solch eine Bewegung bis auf den heutigen Tag. So ist dies mein Wunsch für euch. Stellt euch Gott ganz zur Verfügung und er wird euch eure Einsatzmöglichkeiten zeigen im persönlichen Bereich, aber auch im Bereich der Gemeinde. Und dann bin ich gewiss, dass ihr auch die Früchte ernten werdet. Amen. Ich lade Sie jetzt noch ein, am Schluss meiner Predigt, dass Sie in einem stillen Gebet Gott Ihre persönliche Antwort sagen. Ich bin sicher, dass Gott heute Morgen mit Ihnen gesprochen hat. Das hat er uns zugesagt, wo zwei oder drei versammelt sind, ist er mitten unter Ihnen. Nehmen Sie Kontakt auf mit Gott und sprechen Sie mit ihm, was er Ihnen sagen wollte und wie Ihre Reaktion dazu ist. Ich schließe dann mit einem ganz kurzen Gebet ab. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du hast nun unsere, meine Antwort gehört. Und wir bitten dich jetzt, gib uns auch die Kraft zur Umsetzung. Amen.